sehe nicht, wie etwas Gutes entstehen kann,
wenn ich in dieser Schlacht meine eigenen Verwandten töte. Mein lieber Krishna, ebenso wenig begehre ich die Folgen dieses Tötens wie Sieg, Besitz des Königreiches oder Glück. Erläuterung. Ohne zu wissen, dass Vishnu, Krishna, ihr wahres Selbstinteresse ist, fühlen sich die bedingten Seelen zu körperlichen Beziehungen hingezogen, in der Hoffnung, auf diese Weise glücklich zu werden. In ihrer Verblendung vergessen sie sogar, was die Ursachen materiellen Glücks sind. Arjuna scheint sogar, die für einen Kshatriya geltenden Moralgesetze vergessen zu haben. Es wird hier gesagt, dass zwei Arten von Menschen befähigt sind, auf den mächtigen, gleißenden Sonnenplaneten erhoben zu werden. Nämlich der... Das hatten wir auch schon. Oh. Jetzt haben wir... Es tut mir fürchterlich leid. Wir werden einfach jetzt zum weiten... Zum nächsten Vers gehen. Vers 32 bis 35. Hier ist etwas... Jambavati hat uns heute irre geführt, wie die illusionierende Form des höchsten Herrn. King no rajena govinda, oh, govinda. King bogel jivite nava, yeshamarte kanchitam no rajamboga sukanicha. Oh Govinda, jetzt bitte hört, das ist ein so schöner Text, der verdient unser volle Aufmerksamkeit. O Govinda, was nützt uns ein Königreich, Glück oder sogar das bloße Leben, wenn alle jene, für die wir dies begehren, jetzt in Reih und Glied vor uns auf dem Schlachtfeld stehen? O Madhusudan, wenn Lehrer, Väter, Söhne, Großväter, Onkel mütterlicherseits, Schwiegerväter, Enkel, Schwäger und andere Verwandten bereit sind, ihr Leben und ihre Besitztümer aufzugeben und vor mir stehen, warum sollte ich da den Wunsch haben, sie zu töten, selbst wenn sie sonst mich töten? O Erhalter aller Lebewesen, ich bin nicht bereit, mit ihnen zu kämpfen, nicht einmal, wenn ich dafür die drei Welten bequeme, geschweige denn diese Erde. Welche Freude werden wir daraus ziehen, wenn wir die Söhne Dhritarashtras töten? Erläuterung. Arjuna sprach Sri Krishna als Govinda an, weil Krishna für die Kühe und die Sinne der Gegenstand aller Freude ist. Indem Arjuna dieses bedeutungsvolle Wort gebrauchte, möchte er Krishna zu verstehen geben, dass er, Krishna, für die Befriedigung seiner Sinne sorgen solle. Aber Govinda ist nicht dafür da, für die Befriedigung unserer Sinne zu sorgen. Wenn wir hingegen versuchen, die Sinne Govindas zufriedenzustellen, sind unsere eigenen Sinne automatisch ebenfalls zufrieden. Im materiellen Bewusstsein möchte jeder seine eigenen Sinne befriedigen. Und Gott soll der Lieferant dieser Befriedigung sein. Der Herr wird die Sinne der Lebewesen in dem Maße befriedigen, wie sie es verdienen und nicht, wie sie es begehren. Wenn man jedoch die entgegengesetzte Richtung einschlägt, das heißt, wenn man versucht, die Sinne Govindas zu erfreuen, ohne dabei nach eigener Sinnenbefriedigung zu trachten, gehen durch die Gnade Govindas alle Wünsche des Lebewesens in Erfüllung. Arjunas tiefe Zuneigung zu seinen Freunden, Lehrern und Verwandten zeigt sich hier teilweise darin, dass er aufgrund seines natürlichen Mitleids für sie nicht bereit ist zu kämpfen. Jeder will Freunden und Verwandten seinen Reichtum zeigen, aber Arjuna befürchtet, dass alle seine Verwandten und Freunde auf dem Schlachtfeld getötet werden und dass er nach dem Sieg seinen Reichtum nicht mit ihnen teilen kann. Dies ist eine typische Überlegung im materiellen Leben. Das transzendentale Leben ist jedoch anders. Da ein Gottgeweihter die Wünsche des Herrn erfüllen möchte, kann er, wenn der Herr es will, alle Arten von Reichtum annehmen. Und sie in seinem Dienst verwenden. Und wenn der Herr es nicht will, sollte er nicht das Geringste annehmen. Arjuna wollte seine Verwandten nicht töten. Und wenn es aus irgendeinem Grunde notwendig war, sie zu töten, wollte er, dass Krishna sie persönlich tötete. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass Krishna sie bereits getötet hatte, bevor sie auf das Schlachtfeld gekommen waren. Und dass er nur ein Werkzeug Krishnas werden sollte. Diese Tatsache wird in späteren Kapiteln enthüllt werden. Als reiner Geweihter des Herrn wollte sich Arjuna nicht an seinen ruchlosen Vettern und Brüdern rächen. Doch es war der Plan des Herrn, dass sie alle getötet werden sollten. Der Geweihte des Herrn rächt sich nicht an einem Übeltäter. Aber der Herr duldet kein Unrecht, das niederträchtige Menschen seinen Geweihten zufügen. Wenn es um ihn selbst geht, da ist schon jemand gegangen. Wenn es um ihn selbst geht, so macht es dem Herrn nichts aus, jemandem zu verzeihen. Doch er verzeiht niemanden, der seinen Geweihten Leid zufügt. Deshalb war der Herr entschlossen, die Gottlosen zu töten, obwohl Arjuna ihn verzeihen wollte. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Vaskarya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare O Govinda, was nützt uns ein Königreich, Glück oder sogar das nackte Leben, wenn all jene, für die wir dies begehren, jetzt in Reihe und Glied vor uns auf dem Schlachtfeld stehen. O Madhusudan, wenn Lehrer, Väter, Söhne, Großväter, Onkel mütterlicherseits, Schwiegerväter, Enkel, Schwäger und andere Verwandten bereit sind, ihr Leben und ihre Besitztümer aufzugeben und vor mir stehen, warum sollte ich da den Wunsch haben, sie zu töten, selbst wenn sie sonst mich töten? O Erhalter aller Lebewesen, ich bin nicht bereit, mit ihnen zu kämpfen, nicht einmal, wenn ich dafür die drei Welten bekäme, geschweige denn diese Erde. Welche Freude werden wir daraus ziehen, wenn wir die Söhne Dhritarashtras töten? Arjuna möchte also nicht kämpfen. Insbesondere als er die Verwandten in Reihe und Glied vor sich auf dem Schlachtfeld stehen sieht, hat er einige Wiedersehenserlebnisse. Er sieht also Menschen, mit denen er praktisch die gleiche Ausbildung gehabt hat, bei seinem Marshal Guru, seinem Kriegsguru Dronacharya. Er sieht, sieht diese Menschen, die er wirklich ganz persönlich kennt, mit denen er gescherzt hat und gespielt hat, in diesem Krieg jetzt vor ihm stehen. Und er will einfach nicht kämpfen. So. Diese Telefone, die haben also eine Art Durchdringungsvermögen. Das ist recht unheimlich. Als reiner Geweihter des Herrn wollte sich Arjuna nicht an seinen ruchlosen Vettern und Brüdern rächen. Doch es war der Plan des Herrn, dass sie alle getötet werden sollten. Dies ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für einen jeden, der sich auf den spirituellen Pfad bewegen möchte. Er sollte frei von dem Denken werden, Freunde und Feinde zu sehen oder zu erkennen. Wenn jemand Freunde und Feinde sieht, so befindet er sich in Illusion. Keiner ist unser Freund, keiner ist unser Feind. Alle, die es hier, alle bedingten Seelen, die es gibt in dieser Welt, sind Teile Krishnas, die aufgrund ihrer vorangegangenen Taten unterschiedliche Rollen spielen. Diese Haltung, keine Freunde und keine Feinde zu sehen, spiegelt sich zum Beispiel auch wieder, wenn ein Devotee von einem Moskito gebissen wird. Der normale Mensch hat den Reflex, den Moskito sofort zu schlagen. Für einen Transzendentalisten jedoch ist dies nicht üblich. Denn der Transzendentalist versteht, hier ist ein kleiner Bruder in der Moskitoform. Und durch die Gesetze der Natur ist es ihm vorherbestimmt, mir jetzt Schwierigkeiten zu machen. Genau. durch die Naturgesetze bin ich in der Lage, süßes Blut zu haben, was für die Sinnesorgane des Moskitos als angenehmer erscheint als eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und aus diesem Grunde jetzt muss er zubeißen. Er kann nichts dafür, ich kann auch nichts dafür. Seht, so ist es mit allen Konstellationen, die wir in dieser Welt haben. Ihr alle habt bestimmt schon gemerkt, dass ihr, wenn ihr mit manchen Menschen zusammenkommt, zunächst eine Art Unbehagen empfindet, die sich dann später in Missgunst umwandelt, bis sich die Missgunst in gewalttätiges Treten der Beine und in grobe Worte aus dem norddeutschen Vokabular dann äußern. Nicht? Wie bitte?
Aus dem Norddeutschen?
Norddeutsche haben besonders schöne Schimpfwörter.
Ah.
Ja. So, das mag sich einstellen. Doch lasst uns das Ganze einmal unter einem anderen Aspekt sehen. Das Lebewesen oder derjenige, den wir jetzt nicht in Anführungszeichen ausstehen können, ist im Grunde genommen ein Bruder. Er ist in der gleichen Situation, wie wir es auch sind. Er hat einen physischen Körper, wie wir ihn auch haben. Er hat einen Geist, wie wir ihn auch haben. Der Geist ist von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst, genau wie wir auch. Dieser Mensch ist beeinflusst von Zorn, wie wir auch. Von Neid, wie wir auch. Er ist in genau der gleichen Situation wie wir. Warum soll ich ihm böse gestimmt sein, wenn er sich in einer ungünstigen Konstellation mir offenbart? Das kann nur dann geschehen, ich kann nur dann einem Menschen böse sein oder ihm wirklich feindlich gesonnen sein, wenn ich ihn kontrollieren möchte. Ein ganz praktisches Beispiel, was ich von meinem Vater gehört habe, der eine aktive Rolle im Krieg gespielt hat, im Zweiten Weltkrieg. Er sagte, dass er manchmal in der Lage war, also in der Situation war, sich russischen Soldaten da vor Leningrad gegenübergestellt zu sehen. Und er überlegte sich, wie widersinnig ein Krieg doch ist. Denn das sind Familienväter, genau wie er selber ein Familienvater ist. Die haben genau solche Interessen, die trinken vielleicht auch lieber heißen Tee als kalten Tee und die haben Verantwortung angenommen, die haben vielleicht noch Kredite für ihre Lehmhütte zurückzubezahlen und so weiter und so fort. Die haben genauso wie er in denen keinen grundsätzlichen Feind sehen konnte, so konnte er auch annehmen, dass sie ihm gegenüber nicht feindlich gesonnen sind. Nur aufgrund einer ungünstigen Konstellation, politischen, ja wirtschaftlichen, sagen wir mal wirtschaftspolitischen Erwägungen, sehen sich zwei Menschen gegenüber. Ist es das Zeichen eines wissenden Menschen, dann auf die Sicherung zu lockern und das Gewehr dem anderen in Richtung Magengegend abzufeuern? Das ist sehr unwissend und beruht auf einer hektischen Mentalität. Seht, in der heutigen Zeit lernen wir uns leider entsprechend von Feinden und Freunden zu leben, weil wir alle so eine gewaltige Mentalität zu genießen und zu kontrollieren haben. Auf meinem Wege durch Kreuzberg gestern, wo ich ein bisschen die Gegend kennengelernt habe, bin ich auch in das hochinteressante Bauwagendorf gekommen, wo junge Leute in hergerichteten Bussen leben. Und ich fühlte mich sofort sehr erinnert an meine eigene Zeit, wo ich romantisch und naturverbunden gerne draußen kampierte. Ich hätte vielleicht nicht gerade eine Stadt dafür ausgesucht, sondern mir einen stillen Flusslauf, aber aus irgendeinem Grunde mussten sie das in der Großstadt machen. Na, wenn es glücklich macht, habe ich gesagt, dann soll das wohl gut sein. Was ich dann jedoch merkte, ist, dass in diesem Dorf ebenfalls Interessengruppen waren. Die eine war die nostalgische Ecke, also Hippies, so wie Kamesh, also aus der Zeit von Kameshvara, wollte ich sagen. Kameshvara ist transformiert. Aus der, und das andere waren mehr so, wie heißen die? Anarchos? Und
Autonome heißen die.
Wie bitte?
Autonome.
Autonome, oh, danke. Autonome. Und zwischen diesen beiden Gruppen waren doch durchaus Feindseligkeiten da. Das hatte mich sehr bewundert. Mein Führer sagte mir, also hier ist das geschehen und da ist jenes geschehen und hier sind jene Interessen und da sind jene Interessen. Solange ein Mensch im materiellen Bewusstsein ist, wird er die Welt einteilen in Feinde und in Freunde. Wenn eine sehr unangenehme Eigenart des materialistischen Denkens, was typisch ist. Es gibt unter den die verschiedensten Gruppen, die alle untereinander nicht auskönnen. So, wir können unseren eigenen spirituellen Fortschritt unter anderem daran messen, inwieweit wir es geschafft haben, von dieser Freund- und Feind-Mentalität frei zu werden. Ein Transzendentalist sollte in der Lage sein, zu jedem als Bruder und als Schwester hinzugehen, weil er in der Lage ist, den gegenüber oder die gegenüber als einen Teil von Krishna zu sehen. Erst durch diese Sicht wird es möglich sein, die aufgrund von Feindschaften entstehenden Schwierigkeiten ein für allemal zu lösen. Prahlad Maharaj sagt sogar, dass ein Transzendentalist in der Lage sein sollte, im Herzen des anderen die Überseele oder Krishna zu sehen. Wenn ich in jemandem Krishna sehe, dann kann ich ihm doch nicht eine Handgranate in die Seitentasche schieben und dann hoffen, dass sie schnell losgeht, die Handgranate. Das geht doch nicht, wenn ich in ihm Krishna sehe. So, hier ist eine Lösung, die aus der spirituellen Philosophie kommt. Wir können in dieser spirituellen Philosophie den Körper als eine, sagen wir mal, als ein Vikara ansehen. Was heißt Vikara schon wieder? Vikara ist ein philosophischer Ausdruck, dass es eine Manifestation aus materiellen Elementen ist, die von verschiedenen Richtungen kommen und in verschiedene Richtungen wieder vergehen. Heute hatte ich die große Freude, den Higher Taste Shop besuchen zu dürfen und von der Gastfreundlichkeit von Ganamata und der Higher Taste Besatzung zu zehren. Und ich habe natürlich gar nicht schüchtern mich für eine Käsetorte mit Schrikant entschieden. Und eine Energiekugel da drauf. So, lasst uns, diese Käsetorte ist ein totales Beispiel für Vikara. Da ist Zucker, welche aus Zuckerrüben gewonnen sind, die in der Nähe von Uelzen angebaut wurden. Mehl, was vielleicht aus der Ukraine kommt. Kirschen, die beim Bodensee gewachsen sind. Und Quark, das von unglücklichen Berlinern Kühen, die irgendwo in einem Kreuzbergstall stehen, gibt's alles, habe ich schon gesehen, kommen. So, diese Torte ist mit anderen Worten eine Ansammlung der verschiedenen Esskulturen. Da gibt's Kirschen und Getreide, Zucker und Milk aus verschiedenen Gebieten. Und für kurze Zeit sind diese Elemente manifestiert in Form dieser Manifestation der Käsetorte. So lange nämlich, bis die lustvollen Augen eines Gastes darüber schweifen und er hinzeigt und sie dann sich einverleibt. Dann werden diese Elemente in einer anderen Manifestation kommen. Also zur Geltung kommen. Diese Elemente werden umgewandelt durch den Verdauungsvorgang. Menschliche Fäkalie wird vielleicht in die, sagen wir mal, in die Havel gespült und dort zieht sich ein Baum eine Weide, eine Trauerweide am Ende noch aus der Havel, die Nährstoffe, die vorher durch meinen Körper hindurchgegangen sind. Besonders beim Berliner Leitungswasser erinnert man sich immer an diesen Punkt. Man fragt sich, durch wie viele Körper ist dieses Glas Wasser schon gegangen? Und immer wieder umgewandelt worden und neu zusammenkonstitutioniert worden. Die ganze Stadt Berlin ist eine Vicara, eine Ansammlung von durch den Naturgesetzen zusammengefügten Elementen, die sich wieder auflösen wird und in einer anderen Form Geburt nehmen wird. Alles ist am Gehen und Kommen in diesem kosmischen Wandel. All things must pass. Alle Dinge müssen vorübergehen. Denn ein Ding an sich hat nur eine ganz begrenzte Existenzdauer innerhalb von Raum und Zeit. Das ist, glaube ich, verständlich und klar. So, auch dieser Körper hat das und deswegen auch Verbindungen wie Freunde und Feinde. Wir müssen erkennen, dieser Hitzkopf, der uns gegenübergestellt ist und uns als einen Weichling und Versager bezeichnet, oder dieser Mensch, der mit einer Girlande ankommt und uns die Girlande um den Hals hängt und sagt, du bist wunderbar, all das sind nur zeitweilige Erscheinungen. Man sollte auf Freunde und auf Feinde nicht so sensibel reagieren. Es ist so, dass aufgrund meiner Missgunst uns Menschen gegenüberstehen, aufgrund meiner vergangenen Taten, die meine Feinde sein können. Es kann sein, dass ein Feind Geburt nimmt in der Familie und mir gegenübersteht als mein eigener Sohn, der jeden Tag an meiner Schlinge dreht, an der mich hängen will. Das ist durchaus möglich durch die Naturgesetze. Wenn wir weiterhin in dieser Freund-Feind-Gesinnung weitermachen, ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass wir mit dem Feind, mit dem wir in diesem Leben noch nicht sozusagen klargekommen sind, im nächsten Leben wieder konfrontiert werden. Und zwar in engster Art und Weise. Er wird plötzlich unsere Frau werden oder unser Mann, die wir heiraten, und dann sitzen wir uns im gemeinsamen Clinch gegenüber für 20 oder 40 Jahre. Man spricht davon, wenn man anhaftet an jemanden, so wird man mit Sicherheit im nächsten Leben wieder mit ihm zusammenkommen. Und anhaften, das ist das, was der Westler nicht so weiß, kann man auch an Feinde. Indem man ständig über sie nachdenkt, indem man ständig über ihre missratene Zahngattung meditiert oder die Art und Weise, wie sie bestimmte Worte betonen, etwas, was einen so auf den Wecker geht und so weiter und so fort. Wenn man ständig mit diesen Menschen da dran ist, wird man durch den Sarkasmus von Kali zusammengebracht in einer aufs Neue leidvollen Konstellation. In der vedischen Zivilisation hat man diese Kunst der Anhaftung und des Zusammenseins, wie soll ich mich ausdrücken, bewusst kultiviert. Wenn eine Frau, die sehr an ihrem Mann hing, erleben musste, dass der Mann vorher verstarb, ist die Frau auf den Scheiterhaufen raufgeklettert und hat eine leichte Betäubungsmittel wurde wohl vorher genommen, ein leichter Trank. Weiß man das, Herr Doktor, das? Haben die wirklich ohne Betäubungsmittel diesen Freitod sich gegeben?
Ja, ja.
Ohne?
Ohne
Droge oder irgend sowas? Ja. Die sind dann einfach raufgegangen auf den Scheiterhaufen. Die Philosophie war, das Feuer der Trennung in mir drin brennt heißer als das physische Feuer. Das war die Grundlage. Und da haben sie die Hüfte ihres Mannes umklammert in einer romantischen Geste und dann den Körper aufgegeben, um im nächsten Leben wieder mit ihrem Mann zusammen zu sein. Das war die Philosophie hinter der Sati. Man hat also gewusst, Anhaftung kann ein Bringen im nächsten Leben wieder zusammenbringen mit jemandem. Nun, wir als Devotees wollen nicht mal so eine Freundschaft sagen, haben. Wir sagen nicht, oh, wenn Nektar Frank stirbt, mein lieber Nektar Frank, jetzt will ich auch sterben. Und so weiter und so fort. Um aufs Neue mit Nektar Frank verbunden zu sein. Nicht? Wir wollen mit Krishna verbunden sein. Und deswegen ist die ganze Philosophie des Krishna-Bewusstseins darin ausgerichtet, seine Anhaftung auf Krishna zu kultivieren. Das tut man zunächst einmal durch das Chanten seiner heiligen Namen. Dann, indem man alle Tätigkeiten, die man ausführt, für Krishnas Zufriedenstellung ausführt. Der Vorgang des Bhakti-Yogas ist ein aktiver Vorgang, wo alle Sinne in Krishnas Dienst gestellt werden. Ob es die Zunge ist, die wunderbares Prasadam zu sich nimmt, ob es die Augen sind, mit denen wir Bilder von Krishna anschauen, die Ohren, mit denen wir Krishna-Musik anhören. Jeder einzelne der Sinne sollte mit Krishna verbunden sein. Seht, Anhaftung ist etwas, vor dem ihr euch nicht erwehren könnt. Dort, wo Bewusstsein ist, muss Anhaftung da sein. Selbst die Zimmerpflanze, die sich begierig nach dem Licht streckt und angehaftet ist an die Morgenröte, der sie ihre verwelkten Blätter zur Erfrischung hinstellt. Wo immer Bewusstsein ist, muss Anhaftung sein. Ihr könnt nicht ohne Anhaftung existieren. Deswegen muss man es schaffen, diese Anhaftung, die man hat, auf Krishna zu richten. Wenn in unserem Herzen noch Anhaftung an Popmusik ist, müssen wir Krishna-Musik machen. Wenn unser Herz voll ist an Anhaftung an Sexualität, sollten wir diese Sache entgegensehen. Es gibt da zwei Möglichkeiten. Entweder wir leben im Zölibat und versuchen, unseren Geist so auszurichten auf Krishna, dass er nicht mehr an diese Thematik denkt und sich die Energie, die normalerweise mit dem Samen oder mit der Flüssigkeit der Frau im Körper bildet, dass diese Energie nach oben geht und uns hilft, Entschlossenheit zu entwickeln im spirituellen Leben. Entweder wir nehmen den Weg des Brahmacharis oder wir gehen in eine andere Richtung, wir heiraten und machen eine Krishna-bewusste Familie auf mit lauter Bhimas und Sitas. Auf diese Weise kann dieser Drang in Krishnas Dienst gestellt werden und wir können auf diese Weise Krishna-bewusst werden. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wenn wir angehaftet sind an schlechte Angewohnheiten, zum Beispiel, dass wir immer absolut mit der linken Hand essen wollen. Ja, das ist nun etwas ganz Unbedeutendes. Was gibt es so für schlechte Angewohnheiten? Dass wir uns immer selber erhöhen wollen und selber darstellen wollen, wie die großen Persönlichkeiten. Wir müssen dann verstehen, Krishna ist der Größte, lass mich Krishna lobpreisen. Alle Anhaftung, auch das Kleinste und Feinste, was wir im Herzen kultivieren, wird, wenn es nicht spiritualisiert wird, dafür sorgen, dass wir noch einmal Geburt nehmen in dem irdischen Yamatal und einen physischen Körper annehmen müssen. Selbst wenn du angehaftet bist an deine Briefmarkenkollektion oder deine Münzkollektion, an dein Haus, in dem du so sitzt, was du gestrichen und gemacht hast, wirst du Geburt nehmen können müssen hierfür. Und zwar nicht mehr in der Situation des Kontrollierenden und Beherrschenden. Es gibt hier ein hochinteressantes Beispiel, was Prabhupada im Nektar der Unterweisung erzählt. Es ist das Beispiel von dem Mann, der ein Haus baute und natürlich sehr anhaftete an das Haus. Dieser Mann wurde dann aus irgendeinem Grunde in der Nähe geboren als Schuster und kam, als er soweit war, zu der Haustür seiner Söhne und sagte, hier habe ich ein paar gute Schuhe aus bestem, porösen Schweinsleder gemacht. Wollen Sie den nehmen? Ach, schon wieder ein Bettler, wenn unser Vater das wüsste. Und haben ihn weggejagt. Die bedingte Seele wird durch Anhaftung gebunden, aber dann muss sie leiden durch die Leichenanhaftung. Ich habe hier, glaube ich, in diesem Kreis schon ein Beispiel gegeben. Mein Lieblingsbeispiel ist mein eigener Vater. Er war sehr, ein sehr fähiger Manager. Deswegen wurde er 6 Jahre länger im Beruf gehalten, als es eigentlich erlaubt ist. Dann kam er jedoch an den, jetzt ist er pensioniert inzwischen und träumt immer noch davon, dass er an den Tisch geht, an den Verhandlungstisch, um dort die Verhandlungen zu führen. Seine Kollegen aber lachen über ihn und schicken ihn weg. Und wenn er dann an sich runterschaut, ist er splitterfaselnackt. Und die sagen, Sie unzivilisierter Barbar, was machen Sie denn hier? Stell dich das mal vor. Der ist so angehaftet. Selbst im Traum will er noch die Verhandlungen weiterführen. Wenn er aber dann kommt, geht er nackt. Für einen normalen Menschen ist es sehr demütigend, nackt dazustehen in der Öffentlichkeit. Die mögen das nicht. Ich weiß nicht, wie dir es gehen würde, Sebastian, wenn du jetzt nackt nach Hause gehen würdest. Das würde, selbst wenn es jetzt Sommer wäre, du müsstest schon ein bisschen sehr entschlossen flöten, um nicht irritiert zu sein im Geiste. Nicht? Du wirst wahrscheinlich schnell machen, nicht? Damit du schnell in die Wohnung kommst und dir wenigstens ein Handtuch umlegen kannst. So geht es mit den Anhaftungen. Man ist sehr, 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 sehr gebunden durch die. Aber man wird verlieren. Maya will nicht, dass wir durch unsere Anhaftung glücklich werden. Hier ist ein Ort der Lektion, wo wir durch unsere Anhaftung nur gegeißelt und gepeinigt werden. So, diese Anhaftung aufzugeben, das geht am besten auf dem positiven Wege, wo man Anhaftung für Krishna entwickelt, nämlich explizit durch die Beschäftigung in dem neunfachen Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Ich möchte euch eine sehr interessante Geschichte erzählen, für die ihr eure volle Aufmerksamkeit braucht, insbesondere um den verblüffenden Ausgang zu erkennen, in dem eine völlige Relativierung von Raum und Zeit vorkommt. Einst ging der mystische Yogi Durvasa nach Goloka Vrindavan, um dort Krishna zu besuchen. Er kam nach Goloka Vrindavan und sah Krishna nur von den 4 Himmelsrichtungen bekleidet, im Staub rollen. Und er dachte sich, das soll die höchste Persönlichkeit Gottes sein, von der die ganzen Universen ausgehen. Ist ein kleiner Toddler. Wie sagt man Toddler in Deutsch? Nein. Das hat er nicht gesagt. Are you familiar with this, that expression? No, you know, toddler, it's an English expression, isn't it?
Toddling for a little child?
Yes. Ja. Wie sagt man, ein Kleinkind. Das soll die höchste Persönlichkeit Gottes sein, die rollt sich hier im Staub. Wie ist es möglich? So, Krishna lächelte die Durvasa an. Er wusste genau, was in ihm vorging. Und setzte sich entschlossen auf dem Schoß, wie es Bhima auch manchmal tut, bei seinen Freunden. Wupp, war er plötzlich drauf. Und dann sagt er, ach, was für ein liebes Kind, sagte Durvasa, aber das ist nicht der höchste Persönlichkeit Gottes, das ist wie ein normales Kleinkind. Dann lächelte Krishna den Durvasa Muni wieder an. Und während er lächelte, machte er den Mund auf und verschlang Durvasa Muni. Und als Durvasa Muni um sich guckte, sah er sich in einem großen Wald. Sehr interessant, sagte er. Jetzt bin ich in dem Kind drin und in dem Wald. Und er ging weiter, er sah die verschiedenen Kontinente. Plötzlich gab es einen Lärm. Von dem Himmel regneten es, kam Regengüsse, so dick wie Säulen, überschwemmten das ganze Gebiet. Durvasa Muni sah, wie das Wasser höher wurde und fing an zu schwimmen. Für 1000 Jahre schwamm er in diesem mystischen Kind in den Wassern der Vernichtung herum. Als er nicht mehr wusste, wie ihm geschah, beschloss er, das Universum zu verlassen. Da ein mystischer Yogi, es gelang ihm das. Er ging nach Goloka Vrindavan und da sah er den gleichen Knaben, Krishna. Und auf einmal machte der Knabe und Dvaja Muni wurde ausgespien im hohen Bogen und saß verdutzt an der Yamuna und schaute sich Krishna an, der lächelte. Was sagen Sie nun? Das ist Krishna, nicht? Hier hatte Krishna ihm gezeigt, dass in ihm alles drin ist, dass nichts außerhalb von ihm existiert. Und hatte Durvasa Muni so eine überzeugende Präsentation von seiner Natur als die höchste Persönlichkeit Gottes gegeben. Das ist Krishna. Ihr mögt euch fragen, oh, wenn Gott also die Ursache der Ursachen ist, wie wir es ja in diesem interessanten und sehr berührenden Geschichte gehört haben, warum macht er das denn? Warum spielt er in Vrindavan? Warum wird er mit Staub bedeckt? Und so weiter und so fort. Warum nimmt er die Verhaltensweise eines gewöhnlichen Kuhhirtenjungen an, der abends auf den Kadamba-Baum geht und mit seiner Flöte die einzelnen Kühe herbeiruft und dann nochmal raufkraxelt, wenn einige sich versteckt haben, die das Privileg haben wollen, direkt von ihm beim, also namentlich gerufen zu werden. Nandi Mugi, wo bist du denn? Hier. So, wieso spielt Krishna diese Lilas? Die Erklärung ist folgende. Krishna genießt es, mit seinen Devotis einen vertraulichen Austausch der Liebe zu haben. Und in diesem transzendentalen Spiel, wo manche der Devotis Kuhhirtenjungen werden, die mit ihm rangeln, das genießt Krishna mehr als die Gebete oder die Entsagung der großen Yogis, die ihn verehren als unpersönliches Brahman. Und wenn Mutter Yashoda zu ihm kommt und sagt, habe ich es dir nicht gesagt, du sollst rechtzeitig zum Essen kommen, sonst wirst du nicht gesund und stark werden. Genießt Krishna das mehr als die Lobeshymnen der vedischen Weisen. Und wenn die Gopis sagen, oh mein lieber Freund, du bist aber nicht sehr wahrhaftig. Genießt Krishna das mehr als die unglaublich philosophischen Aussagen in den Upanishaden. Denn Sri Krishna liebt einen liebevollen Austausch mit seinen Devotis. Und wenn ihr euch euer eigenes Leben anschaut, so seid ihr nichts anderes oder sind wir nichts anderes als solche, die versuchen, diesen Austausch zu finden. Auch wir während unser zahllosen Leben in dieser materiellen Welt versuchen nichts anderes als einen bedeutungsvollen Austausch zu finden. Deswegen heiraten, wird geheiratet, deswegen werden Kinder in die Welt gesetzt. Man versucht, einander oder Glück im Austausch oder in Beziehung zu finden. Die ganze Welt ist voll davon. Von Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Drafi Deutscher. Wir haben das umvertont. Marmor, Stein und Eisen bricht, doch mein falsches Ego nicht. Sehr schön, ne? So die materielle, wir suchen Leben für Leben nach diesen Beziehungen. Doch diese Beziehungen sind immer leidvoll und können niemals das Selbst wirklich zufriedenstellen. Ich möchte auch in diesem Kreis, die Devotis kennen schon, ein kleines Drama kennzeichnen. was jetzt wieder aufbearbeitet ist im Berliner Schauspielhaus. Liebe bis in den Tod heißt es da. Also Romeo und Julia, da Romeo und Julia. Wisst ihr, das eigentliche Drama wäre nicht, wenn Romeo und Julia sich gegenseitig also da umgebracht hätten oder wenn die sich umgebracht hätten. Das eigentliche Drama wäre geschehen, wenn sie zusammengeblieben wären. Dann wäre nämlich so nach 40 Jahren oder nach, schon nach 23 Jahren Julia eine alte Tunte gewesen, mit, die ihr zankensüchtiges Wesen nicht verstecken könnte. Romeo riecht aus dem Mund ein bisschen alternd und sechs ungezogene Gören laufen in der viel zu kleinen Sozialwohnung von Romeo und Julia herum. Jetzt gibt es zwischen Romeo und Julia ein paar beginnende Probleme, denn Romeo und Julia hat angefangen zu schnarchen und deswegen ist die Nacht so leidvoll. Und auf diese Weise wäre das wirkliche Drama von Romeo und Julia erst recht losgegangen, wenn die, weil die materialistische Interessen hatten, die beiden so Sinnbefriedigung und so, wenn die zusammengeblieben wären. Das will die Welt nicht wissen. Stattdessen träumt sie verwegen über Romeo und Julia und die Romantik und das schön Geistige da dran und das Morbide und all das. Wir suchen alle nach der ewigen Beziehung zu Sri Krishna. Doch die, das ist mein Punkt, diese weltlichen Beziehungen können das nicht geben. Das kann nicht, ist nicht möglich für uns in diesen weltlichen Beziehungen dieses Glück zu finden. Deswegen, der Vaishnava, wie gesagt, weiß, dass er Anhaftung hat, er weiß, dass er Wünsche hat, und er versucht, diese Anhaftung und Wünsche auf Krishna zu richten. Das ist manchmal nicht sehr einfach für in diesem Leben. Denn diese Anhaftungen sind über Jahre und Jahrhunderte, ja Jahrtausende festgewachsen im Herzen. Sie überwuchern das Herz wie Schimmelpilz. Und nehmen uns unsere Reinheit weg. Diese Anhaftung saugen an unserer Energie und an unseren wichtigen Bemühungen, im Leben Fortschritt zu machen. So, Hare Krishna, ich möchte eigentlich mit diesem sehr direkten Punkt alle unsere Freunde Krishnas doch persönlich ansprechen. Wir in unserem Berliner Zentrum möchten gerne hier einen Platz schaffen, wo es euch möglich sein wird, eure Anhaftung nach und nach auf Krishna auszurichten. Wir haben deswegen ein hochinteressantes Tempelprogramm, was um Montag, Mittwoch und Freitags um 19 Uhr jeweils einen hochinteressanten Programmablauf hat. Und wir wollen hier ein richtig spirituelles Zentrum schaffen, wo auch verschiedene Möglichkeiten sind, sich auszudrücken im spirituellen Leben, ob es nun auf dem musikalischen Gebiet ist. Wir haben die Möglichkeit, Videos herzumachen. Wir bräuchten eigentlich noch eine Videokamera, dann können wir im Fernsehen sehr schöne Filme zeigen. Also wenn jemand von euch in der Lage ist, eine Spende dazu zu geben, würde ich die sehr dankbar entgegennehmen. Wir haben Möglichkeiten, im Hörfunk etwas zu machen. Es wird gerade an einem Schauspiel gearbeitet, wo Theater, es zu einer Theateraufführung kommen soll. Mit anderen Worten, wir möchten hier sehr vieles machen. Wir sind aber im Augenblick noch dabei, die Grundlagen zu richten. Zunächst einmal wollen wir das Sonntagsfest ausweiten. Ich sehe, einige von unseren Freunden sind Stadtindianer, hätte ich fast gesagt, also Stadtbewohner, die uns vielleicht helfen können. Wir sind gerade dabei, ein Poster herzumachen, Mahadev und Viraja, und wollen das Poster überall, wo interessierte Leute verkehren, aufhängen. Vielleicht könnt ihr euch daran beteiligen, einfach so nur 10 Poster mitzunehmen und sie zu interessanten Plätzen aufzubaumeln, dass Leute wirklich zum Sonntagsfest kommen können, en masse. Von diesen Leuten werden sich dann erfahrungsgemäß einige als sehr interessiert herausstellen, die vielleicht sogar später mal Verantwortung im Krishna-Bewusstsein übernehmen, sodass wir mehr und mehr hier tun können. Dieses Leben sollte ausgerichtet sein, etwas Besonderes zu tun. Mir ist aufgefallen, ich bin jetzt wieder 1,5 Wochen in Berlin gewesen, irgendwas ist an dieser Stadt, was an einen Tintenfisch erinnert, wo man einfach, oder ein Blutegel, wo man zumindest der physischen Kraft so ein bisschen ausgesaugt wird. Man wird also sehr müde. Ich müsste vielleicht mal längere Zeit hintereinander hier bleiben, um vielleicht damit klarzukommen. Das ist irgendwie, die Stadt ist ein etwas, die Kraft wird ausgesaugt, also die physische Kraft zunächst einmal. Und ich habe gemerkt, dass das eigentlich das ganze Leben ist. Das ganze Leben ist wie Berlin. Berlin ist nichts anderes als ein kondensiertes materielle Existenz. In unserem ganzen Leben, nicht nur in Berlin, wird die Energie mehr und mehr weniger. Mit jedem Tag werden wir älter, werden gegen diesen reduzierenden Einfluss der Zeit anzugeben. Deswegen möchte ich alle Freunde Krishnas und natürlich alle Devotees nochmal erinnern, macht mit bei diesem großartigen Berliner Projekt, wo viel vor uns steht, wo viel Reinheit die Grundlage sein muss für alles, was wir tun. Und dann können wir hier etwas Großartiges machen. Hare Krishna, ich möchte hier zu einem Ende kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde morgen, übermorgen früh einen schnellen Start in Richtung Wiesbaden unternehmen, um 4 Uhr morgens. Aber dann auch bald wieder zurückkommen, dass wir uns wieder sehen können und dieses Projekt in diesem Boot, ein Berliner Projekt, weiter vorantreiben können. Sind hierzu irgendwelche Fragen? Nektarfrage.
Als das Thema aufkam mit, wir haben keine Freunde und keine Feinde, oder wir sollen die Betrachtungsweise fallen lassen.
Yes.
Da überkam mich ein Gefühl der
Hoffnungslosigkeit,
der großen Einsamkeit.
Ja.
Weil die Beziehung zu Krishna noch gar nicht hergestellt ist, oder noch nicht wieder hergestellt worden. Trotz alledem gab es da ein Gefühl der Beziehung. Was war das vielleicht?
Es gibt unter Gottgeweihten Vaishnava-Freundschaften. Man kann unter den Devotis Krishnas Freundschaften etablieren. Doch muss man sehr vorsichtig sein, dass diese Freundschaften auf der spirituellen Ebene stattfinden. Ihr werdet sehen, dass Freundschaften, die auf der materiellen Ebene sind, immer das Gegenteil kippen. So. Ich habe es sehr oft erlebt, dass Freundschaften, die unter Devotis gemacht wurden, auch darunter litten, dass sie nicht auf dem Ebene des hingebungsvollen Dienstes stattfanden. Sieht man, Freundschaften in der materiellen Welt werden meistens gemacht, um das falsche Ego zu bestätigen. Das sind Leute, die passen so in unsere Kragenweite rein. Die psychologische Kragenweite, nicht? Die sind auch so ähnlich. Die kaufen auch bei Aldi Quark ein, nicht? Und so weiter und so fort. Hören die gleiche Band, nicht? Und lieben die gleichen Filme und so weiter. Diese Art von Kragenweitenfreundschaft werden aber immer umkippen, weil da keine Stetigkeit sein kann auf dieser Ebene. Freundschaft unter Devotees bedeutet, den anderen zu helfen im Krishna-Bewusstsein. Auch dann, wenn er ein bisschen unter der materiellen Energie so ein bisschen gebeugt geht, nicht ihn zu bestätigen, ihn wohl zu ermutigen, aber und so weiter und so fort. Freundschaften im Krishna-Bewusstsein sind sehr intensiv. Und sie wissen immer, dass Krishna der größte Freund ist. Das würde ich dazu sagen. Du brauchst aber doch dich nicht einsam zu fühlen, Frankie. Du hast einen über dir im Doppelbett und einen unter dir im Doppelbett. Also wir leben so dreifach aufgestellt. Nicht? Du musst allerdings, man merkt es, manchmal ist man im Tempel auch sehr, sehr einsam.
Ich meine nicht diese Einsamkeit, sondern
mehr so, ich weiß, dass die wirkliche Freundschaft von der her, nicht? Ja, du solltest nach Krishna begehren. Wir müssen nach Krishna begehren. Manchmal will Krishna, dass wir ein bisschen weinen um ihn. Nicht? Man muss manchmal nach Krishna ein bisschen weinen. Yes, wir sind einsam, wir haben Krishna vergessen. Das ist ein trauriger Grund zu trauern. Da würde ich nicht jetzt sagen, toll. Es ist ja gut, es gibt doch Bhakti Raimund und so weiter. Und wenn du einsam bist, komm vorbei bei mir. Ich habe immer ein Suite. Nicht? Und so fort. Nicht? Yes, wir sind gut. Der Materialist kann nicht diese Einsamkeit verspüren. Der muss sich immer zudecken mit anderen Dingen. Wenn ein Materialist einsam ist, dann ist er geliefert. Wenn er sich nicht mehr ablenken kann, wird er verrückt. Wissen Sie das? Wenn ein Materialist in die Wüste geht, wird er entweder ein Eigenbrötler oder verrückt. Wenn ein Heiliger in die Wüste geht, dann wird er mehr Krishna bewusst. Deswegen gibt es im Mönchsorden so etwas wie eine Klausur. Schon mal gehört? Klausur, dass man sich zurückzieht. Hinter dir, wie Raja.
Things which are in connection with Krishna, for example, the temple.
I would say, if we are not attached to Krishna, we can be attached to Krishna's devotees. There is one nice shloka, let me just find this in my mind. It's just now I can't remember this. It's when Lord Shiva says, to Devi, to his wife, of all kinds of attachments, of all kinds of worshipable objects, Vishnu is the highest. Higher still than Vishnu is Tadiyanam. That means that which is related to Krishna. For instance, devotees. Lord Kapila Dev also makes the same point by pointing out to his mother Devahuti that one should know that attachment to material things is the greatest enemy for the eternal soul. If that attachment, however, can be transferred to a sadhu, a Vaishnav, a devotee, then that is a saving grace of that attachment. Now, the amazing thing is, if we become attached to a devotee, we must become attached to Krishna. Otherwise, it doesn't work out. Oh, Prabhu, I like your nose. What do we like when we become attached to a devotee? And actually, when our attachment is based on a spiritual plane, we will... Krishna will be in the picture very, very soon. Very soon. Okay? Tadiyanam means also that which is related to Krishna. Prasadam. But not too much. Otherwise we fall asleep very easily. Everything in connection with Krishna. But let us not strip a devotee by taking away Krishna. Let us not strip the prasadam by taking away Krishna. Let us see Krishna through prasadam. That's why when you respect, we say we respect prasadam because Krishna is in there. And we pay our obeisances to the devotees because Krishna is in his heart. Let us not become a devotee lover without Krishna. And a prasadam lover without Krishna. Gut. Jetzt hatte ich Bhakti Devi gesehen.
Ja, diese sechs Verhandlungsspielchen, denen die Lust sagen, hier, und darunter gibt es auch die Aufzählung der Verrücktheit. Ich habe eigentlich noch nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet.
Die Kategorien sind identisch. Wenn du voller Neid bist, ist das ein Feind und es ist auch eine Verrücktheit. Es ist beides. Ich weiß, die sind identisch miteinander. Ach so, oder in der Kategorie hast du nicht verstanden, was Verrücktheit bedeutet? Ach so, innerhalb diesen sechs Feinden. Jetzt verstehe ich erst. Jetzt verstehe. Entschuldigung, ich hatte dich missverstanden. Innerhalb, ja, diese Mada, diese Verrücktheit. Aha. Ich gebe jetzt mal eine freihändige Antwort, so wie ich mir das vorstelle. Ich fahre mal Fahrrad, ohne die Lenkstange zu berühren. Wenn man etwas tut, was man eigentlich schon als falsch angesehen hat und es trotzdem tut, das ist eine Verrücktheit. Würde ich sagen. Also, man sieht das unter die. Es gibt Leute, die wissen, dies ist negativ, was ich tue, aber die gehen durch dieses Negative hindurch, wie unter Zwang. Manchmal verrückt. Die schaden sich selber, die wissen das. Zum Beispiel, wenn du da entspannt und locker in deinem Schlafsack liegst und da ist der Wecker geht, puh, das heißt 3:45. Ach, diese unmenschliche Zeit. Und dann liegst du da und döst so vor dich hin. Weiß mich, es wäre so schön, wenn ich jetzt vor Krishna erscheinen würde. Das ist Verrücktheit. Würde ich sagen. Es gibt aber bestimmt noch bessere Erklärungen. Mada. Krishna definiert, spricht darüber in der Bhagavad Gita, wenn die Erinnerung verloren ist. Nicht? Dann fällt meine sofort
Eigen. Frage, ich wollte helfen, das zu definieren.
Bitte, Heike. Ja.
Und zwar, also wenn man etwas macht, wovon man weiß, dass es eigentlich falsch ist, und man macht es trotzdem, dann heißt es ja, dass man gegen eine innere Stimme oder Intuition oder Erinnerung dagegen handelt.
Ja, das ist verrückt.
Und wenn man das jetzt immer weitermacht und immer weitermacht, dann wird man irgendwann verrückt dabei. Also dann wird man, irgendwann ist es dann, denke ich, total gespaltenes Bewusstsein.
Ja, richtig, ganz klar. Ja, das ist sehr psychologisch erklärt, Eike, das stimmt, das ist eine gute Sache. Das ist, ja, das kann wirklich auftreten, dass man dann plötzlich immer diesen niederen Natur nachgibt und somit dann gespalten ist. Ja, jetzt kommen wir so langsam einem natürlichen Ende entgegen. Es ist schon 9:05. Vielen Dank. Hare Krishna.